Muchas gracias, danke, no sé quién, no sé cuántos. Das ist so ein Hit, der gerade dort in Peru überall in Discos kommt.
Nee, der ist schon sehr alt. Er kommt schon aus, glaube ich, aus den 90ern oder so. Also die Band ist eigentlich auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, die ist in den 90ern oder so gegründet worden. Die haben ein sehr sozialkritisches Lied, über die ganze Terroristenzeit Zeit mit Alan Garcia und Fujimori und die Korruption und was weiß ich. Sehr interessant zum Hören.
Das ist ja dann aus den 90ern. Gibt es so eine aktuelle sozialkritische Szene auch in der Musik noch? Kriegt man davon irgendwas mit aktuell?
Also in der Popularmusik würde ich jetzt vermuten, dass es um andere Themen geht.
Liebe
und Tanzen und was weiß ich was. Aber
außer bei Musik von Hermanos de Alpin, da geht es um Hass.
Da geht es um die großen Gefühle zumindest. Also es geht weniger um sozial.
Ja, Schnulzen, halt Kumbia. Und so. Aber also am ehesten könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, so, aber eher, also das ist eher eine sehr kleine Szene, halt die Szene, die eher so im Ska- und Rock-Bereich ist. Ja, also die am ehesten noch, oder?
So Reggae oder Reggae. So. Also die auch irgendwie... Ich sag da immer dazu, diese Gruppen existieren weniger in solchen Vierteln wie Villa Salvador, sondern es gibt, glaube ich, da auch solche Gruppen, aber eher existieren die auch in Vierteln, wo auch ein bisschen dieser europäische Einfluss deutlicher ist. Miraflores, da gibt es eben auch die Auftritte, Miraflores und Barranco und im Zentrum von Lima. Da gibt es immer die Auftritte auch von diesen Gruppen. Aber es ist natürlich auch eine viel kleinere alternative Szene. Aber ich vermute, die machen solche Musik.
Eine alternative Szene in Villa El Salvador? Existiert die?
Also es gibt eben ein Restaurant, wo immer wieder Bands auftreten. Es gibt wir haben auch mal eine Gruppe gehört, war das nicht Psychosis sogar? Also irgendwie
einmal in einer Universität oder in so einer Prä-Universität.
Das war auch eher die Richtung, die Musikrichtung. Man muss dazu sagen, dass bei Ska oder bei Rock wird eigentlich immer die Musik dazu genutzt zum Pogen und irgendwie ist es das dementsprechend eigentlich, es sieht immer so aus, als ob die Leute eigentlich sich nur treffen, um sich zu schlagen, zu schlägern, eigentlich nicht um die Musik irgendwie zu hören oder irgendwie darauf irgendwie einzugehen. Das ist immer so ein bisschen komisch gewesen, fand ich ein bisschen kindisch, aber es ist...
Aber alternativ ist es trotzdem, weil der Mainstream ist eher Reggaeton und Cumbia.
Ja, genau.
Was der Mainstream ist. Ja.
Aber es gibt, also wie heißt unsere Lieblingskneipe? Rustix. Ja. Die ist echt super. Da gab es immer wieder solche Auftritte von so Bands. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Kneipen, wo die auftreten. Und wir haben natürlich auch Freunde dort, die solche, die haben so eine Trommelgruppe zum Beispiel, das heißt dann Batucada. Das ist à la Rio de Janeiro, Samba-Rhythmen, die getrommelt werden mit Snare-Drums oder auch diesen dickeren Steel-Drums und so. Und die sind auch cool. Also da gibt es auch, es gibt ja sowieso eine große Zirkusbewegung, Theaterbewegung, da können wir gleich unsere Werbeeinlage gleich mal dazu machen. Gibt es in Villa Salvador sehr viele und genau, es kommt eben nach Tübingen, die Gruppe Arena Histeras im Mitte Oktober. Und die machen Musik, Theater, Zirkus. Und werden eine Woche in Tübingen sein und werden Workshops hier machen im U-Land-Gymnasium in der GSS und eine Aufführung auch. Und auch hier im Radio hoffentlich sein.
Arena Histeras heißt?
Sand und Matten. Bastmatten, genau, das sind diese Matten, mit denen die Geschichte von Villa Salvador eng verknüpft ist. Die 1971 dann, als die Menschen kamen, haben sich diese Bastmatten, die eigentlich nur aus so Strohmaterialien sind, aufgestellt.
Und wie geht die vor? Was ist das Konzept sozusagen von dieser Theatergruppe? Viel mit Jugendlichen auch, oder?
Ja, es ist eigentlich eine Theaterschule, so eine Art Zirkusschule, wo es verschiedene Gruppen gibt, die verschiedene Angebote wahrnehmen können. Es gibt dann auch immer wieder Workshops. Es gibt eine enge Verknüpfung mit Frankreich, mit französischen Künstlern, glaube ich, oder mit spanischen Künstlern, die kommen immer wieder, machen mal einen Hip-Hop-Workshop. Und dann ist es so, dass es so ein Elenco gibt, das ist so die Auswahlgruppe und die spielen auch wirklich so Stücke größer und man darf es eigentlich nicht als Theater so sehen wie das Landestheater oder so. Es gibt aber halt eher so eine Schule, wo man auch viel so akrobatische Sachen macht. Also Theater hat immer viel mit Zirkus zu tun.
Ja, und sie haben auch wirklich so eine Art Vision, weil gegründet haben sie sich in den 90er Jahren, gerade als in Villa Salvador der Terror regiert hat. Und da war sozusagen die Motivation, die Kinder wieder nach draußen zu locken auf die Straßen, weil sie eigentlich sozusagen nicht mehr aus den Häusern raus durften, wegen Sicherheitsbedenken und so weiter. Und ja, also der, die Idee war, eben wieder so ein Stück Normalität zu schaffen und auch mit so einfach Freude und Tanz und Begeisterung und so eben den Terror irgendwie ja, zu vertreiben oder irgendwie Paroli zu bieten.
Die machen auch immer noch die, einmal im Jahr, glaube ich, oder mehrmals im Jahr gehen sie in die ganz armen Bereiche in Villa Salvador, Oasis, und machen dort solche so Zirkusfestivals. Es gibt dann auch immer das Zirkusfestival, ein ganz tolles Zirkusfestival in Villa Salvador. Es gibt das nationale Theatertreffen, was immer irgendeiner Stadt ist, aber letztes Jahr, als wir dort waren, war es in Villa Salvador. Und die machen dann auch, sie gehen als Theatergruppe in andere Regionen, zum Beispiel nach Cajamarca, in ganz arme Regionen, um dort auch nochmal Theaterworkshops anzubieten. Doch, die sind echt super. Und da, ich denke, wir haben immer so versucht, ein bisschen Kontakt mit denen aufzubauen, mit über Fe Alegria. Da gibt es auch einige Schülerinnen und Schüler, die dort mitmachen. Aber es ist, sag ich mal so, das ist ein eigener Bereich. Und die haben auch viel Kontakt nach Europa. Die haben ihre ganzen europäischen Kontakte, wo die auch fast jedes Jahr hier eine Reise machen. Durch Europa oder durch Deutschland.
Genau. Und wer unseren Film gesehen hat, der hat die Gruppe sozusagen auch schon kennengelernt. Das heißt, wer da noch Interesse hat, die nochmal ausführlicher zu sehen, kann das eben tun in Tübingen im Oktober.
Genau. Sie sind auf Europa-Tour. Wie nur Kontakte zu haben nach Frankreich oder hierher, reicht er ja aber eigentlich nicht, um so eine Europa-Tour von Villa El Salvador aus zu organisieren. Was wisst ihr über die Finanzierung und dieses Netzwerk?
Es gibt ja für dieses Jahr wird es nur eine Deutschland-Tour sein und das wird organisiert von der Kinderkulturkarawane, einer Organisation aus Hamburg, die immer wieder Gruppen aus Ländern, aus sogenannten Entwicklungsländern einlädt, auch aus Palästina, das Freedom Theater war schon hier und war sogar schon in Tübingen und eben auch aus Afrika Länder Gruppen und die kommen nach Deutschland, können hier eine Reise machen und es wird dafür Werbung gemacht und hier, wir müssen zum Beispiel das U-Land-Gymnasium muss halt einen Teil zahlen, die Stadt zahlt einen Teil für die Aufführungen, für die Workshops, damit werden Flugkosten, Fahrtkosten, Unterkunft gedeckt. Genau, es wird alles sehr, sehr gut organisiert. Es gibt noch so einen Tourbegleiter, der sie führt sozusagen. Es gibt auch VW-Busse oder Busse, wo sie drin fahren und es ist alles sehr gut organisiert. Aber wie es in den letzten, also ich glaube, das erste Mal, als sie in Tübingen waren, 2007, da mussten sie sich sehr viel eigenständiger organisieren und das war noch sehr viel komplizierter. Und woher die Finanzen nehmen, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ich vermute, dass da auch irgendwelche Sponsoren gibt.
Ja, also dieses Jahr beteiligt sich ja die Stadt Tübingen auch an dem Besuch. Und wie du gerade schon gesagt hast, Kinderkulturkarawane bedeutet natürlich, dass die Schauspieler, die jetzt kommen, auch überwiegend eben Jugendliche sind. Ja.
Genau.
Also es kommen nicht die Erwachsenen, nicht die Ältesten, die eher in diesem professionellen Elenco oder in dieser Schauspielgruppe drin sind.
Ja, obwohl das der Elenco, glaube ich, jetzt ist, weil die Ältesten sind raus, glaube ich. Und das ist jetzt der neueste Elenco, den es gerade gibt. Also das sind die bis 14- bis 19-Jährigen. Also das sind so die Ältesten, glaube ich.
Also Elenco sind die Auserwählten, die dann auf der Bühne stehen und dann gibt's noch so quasi einen Pool von Leuten dahinter, die üben, bis sie dann mal aufsteigen.
Ja, oder vielleicht haben sie auch, also es gibt natürlich auch Leute, die den Elenco gar nicht machen wollen, aber es gibt, man kann in den Zirkusgruppen und in der Schule kann man halt in verschiedenen Sachen mitmachen und dann gibt's eben auch diesen Elenco, der ist Teil davon. Aber es ist eigentlich nicht so hierarchisch, wie jetzt vielleicht das in Peru manchmal üblich ist.
Ja, und es gibt natürlich auch noch die Leute, die vor allem eher so beim Schauspiel halt mitmachen, denke ich mal. Also die, das sind jetzt nicht die gleichen zum Beispiel, die man auch in unserem Film gesehen hat.
Genau, die kommen nicht.
Die kommen nicht.
Es ist Zirkus, es ist Tanz ein bisschen, es ist Musik. Theater, Musik. Werden da auch irgendwelche indigenen Elemente mit verarbeitet? Weil es ist ja jetzt nicht ein traditioneller Tanz nur, sondern aber fließt es da auch ein bisschen mit ein?
Ja, es vermischen sich so ein bisschen, wie in unserem Film das auch gesagt wird, es vermischen sich so ein bisschen die verschiedenen Kulturen, die in Peru vorkommen. Die haben sich auch durch Villa Salvador vermischt, eben auch als Pool von verschiedensten Menschen, die aus verschiedensten Regionen kommen, durch verschiedenste Gründe geflohen sind oder einfach umgezogen sind. Und so gibt es verschiedene Kulturen, die in dem Theater auch so aufgenommen werden. Es gibt dann eben Musik, die auch... Also Andine-Musik wird eben auch, Andine-Tänze werden auch praktiziert. Ich glaube, sie überlegen sich jetzt auch gerade einen Schwerpunkt mehr auf den Tanz zu setzen, wie zum Beispiel die Fe Alegria-Schule auch macht. Die hat ja auch ein Elenco, den Tanz-Elenco. Und da wird ja ganz in großen Tanzformationen werden da auch die indigenen Tänze geprobt. Aber auch was die Geschichten anbelangt, glaube ich, im Theater sind es, glaube ich, Ideen, die schon national, auch historisch oder traditionelle Sachen aufgreifen, aber sie bleiben jetzt nicht in irgendeiner, wie sagt man dazu, also dass es irgendwie so Folklore ist, sondern es ist schon, also es gibt auch Folkloreabende in Lima, aber das ist schon auch ein bisschen kritischer, ein bisschen aktueller und natürlich von Jugendlichen.
Arena Esteras, im Oktober ist diese Theatertanzgruppe aus Villa El Salvador in Tübingen und da werden wir auch noch weiter darüber berichten, aber jetzt hören wir erstmal mit der Musik. Radio Tuvia hier auf der 96.6, das Partnerschaftsradio zwischen Tübingen und Villa El Salvador, zu Gast im Studio Moritz, Daniel und Christian. Alle haben wir hier das Geschehen in Peru intensiv verfolgt. Als es darum ging, einen neuen Präsidenten zu ermitteln in der Stichwahl, waren die Ultrarechte und Tochter des Diktators, Ex-Diktators Fujimori, und auf der Gegenseite stand Ollanta Humala, der jetzt Präsident geworden ist, einer, der gerne mal so ins linke Chavez-Lager gesteckt worden ist, was er natürlich bestreitet und wo es aber auch ja verschiedene Ansichten gibt. Jetzt ist er gewählt worden. Du warst dort in Peru, in Pucallpa, während der Wahl. Wie hast du die Wahl wahrgenommen, die Stimmung auch, die zwei Lager?
Ja, also in Pucallpa muss man sagen, dass der Großteil war, hat Ollanta gewählt. Also Ollanta hat ja eigentlich alle Departamentos bis auf den Norden gewonnen und bis auf Lima. Also Keiko hat, glaube ich, 4 oder 5 Departamentos gewonnen.
Von
also
wie viel?
Von
19.
19. Also es ist eigentlich verblüffend, dass Ollanta dann eigentlich nur so mit so einer knappen Stimmenmehrheit gewonnen hat. Es waren ja schlussendlich 2%, die darüber Ausschlag gegeben haben. Ja, ansonsten war das natürlich, es war das Gesprächsthema Nummer 1 davor. Also die Tage davor ging es eigentlich nur noch um die Wahlen, ja, Ollanta oder Fujimori, und es gab eigentlich fast kein anderes Gesprächsthema mehr. Und da diskutiert dann aber auch jeder fleißig mit, und da haben dann auch die Medien ihren Anteil, die dann wieder irgendwelche Gerüchte streuen, und dann wird da wieder, der macht aber das und das und der macht aber, und der war eh schon damals bei dem Putsch dabei, den kann man nicht vertrauen, und die will ja den und den mit reinnehmen, also auch irgendwelche Gerüchte, die überhaupt keinen Wahrheitsgehalt haben, die immer dann gleich für bare Münze genommen werden, was dann die Diskussionen immer sehr
schwierig
gestaltet. Aber ich hab schon auch probiert, also meiner Ansicht nach ist einfach Ollanta die bessere Wahl, einfach weil Keiko keine Alternative ist. Dann habe ich auch oft probiert, einfach mal den Leuten, also einfach mal versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, einfach mal aufzuzeigen, was eben so aus meiner Sicht eigentlich so die, also was mein Wahlvorschlag wäre. Ohne da jetzt natürlich, ich meine, das könnte ich natürlich immer noch selber besser beurteilen, wenn sie als Präsident wollen. Ja, ansonsten war ja berühmtes Ley Seca, also Alkoholverbot, was sehr...
Am Wahltag?
Ja, also nicht nur am Wahltag, sondern es hat angefangen am Freitag, also Sonntag ist Wahl, dann hat es angefangen am Freitagmittag ab 0 Uhr, haben alle Diskos zugemacht. Und das war dann Freitag, Samstag, Sonntag und ging offiziell, ja, bis Montagmittag um 12.
Aber
also es gibt aber einen enormen Unterschied zwischen offiziell und inoffiziell. Also inoffiziell hat halt einfach jeder irgendwie getrunken. Und ich war auch mit einem Kumpel im Freibad und dann haben wir halt auch irgendwie ein Bier getrunken Freitagmittags, und das interessiert halt einfach niemand. Und es war auch ein sehr heißes Gespräch, ja, und Ley Seca und Ley Seca und Ley Seca.
Das heißt trocken,
also eigentlich trockenes Gesetz, genau. Manche formen es um in Ley Seca, was so viel heißt wie das Gesetz des leeren Glases. Ja. Das Gesetz, das Glas zu leeren.
Genau.
Ja.
Richtig.
Ja. Und dann ansonsten, ja, gibt es dann die berühmten Zeremonien, also dann gehen sie alle wählen, und sie haben ja alle, also war jetzt zum letzten Mal dieses Jahr, müssen sie immer, wenn sie wählen gehen, haben sie ihren Zeigefinger irgendwie in so blaue Tinte getaucht. Da war irgendwie der Finger markiert und dann wusste man, der hat schon gewählt. Was aber völlig, ich habe das nie so richtig verstanden, weil eigentlich hat man ja ein Wählerverzeichnis und auf der anderen Seite, das kann man auch einfach voll leicht wieder abwaschen.
Ja, das ist aber für die machen Fingerabdruck, also die müssen auch irgendwann Fingerabdruck.
Nein, das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal was anderes. Also da wird dann die Fingerkuppe irgendwie eingetaucht und dann ist fertig. Keine Ahnung.
Aber es ist zum letzten Mal, hast du gesagt.
Genau, das wird jetzt abgeschafft. Also hat es wohl wohl irgendeinen historischen Hintergrund und hat seinen Sinn verloren.
Und was ist der Hintergrund von diesem Alkoholverbot?
Der Hintergrund von dem Alkoholverbot ist einfach, glaube ich, dass die Leute nüchtern zur Wahl gehen.
und nicht den besseren Bierkandidaten. Beziehungsweise man muss ja auch sagen, es müssen ja alle wählen.
Ja.
Es gibt noch eine Ausnahme für Leute, die natürlich unter 18 Jahre sind und für Menschen, die über, ich glaube, 70 oder so, die dürfen sich das dann, die haben da freie Entscheidung. Aber man muss wählen, das ist eben obligatorisch, sonst zahlt man eben seine Multa von, weiß nicht, 80 Soles, 100 Soles.
Die variiert immer, also je nachdem, wo man, also es wird immer gestaffelt. Also in Lima zum Beispiel zahlt man mehr, aber jetzt die aus den entlegenen Dörfern, die zahlen jetzt, können natürlich nicht das gleiche zahlen wie einer, der jetzt in Lima im Miraflores wohnt oder in Barranco oder sonst irgendwo. Also das
wie wird das durchgesetzt? Habt ihr da mitgekriegt, dass jemand auch, hast du mitgekriegt, dass jemand seine Strafe zahlen musste?
Nö, habe ich nicht, aber ich habe aus dem Dorf, haben manche gesagt, das ist mir, dann zahle ich lieber meine Strafe, aber das war einfach eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich wählen gehe, dann muss ich meine Fahrt zahlen, habe ich Verdienstausfall, kann ich arbeiten, das heißt, ich muss mein Essen kaufen und dann ist das für mich eigentlich teurer, wenn ich wählen gehe, wie wenn ich meine Strafe zahle.
Ja. Und man muss auch noch in das dort, wo man angemeldet ist, muss man hinfahren. Ja. Es ist nicht unbedingt dort, wo man wohnt,
ja.
Je nachdem, ob man sich da eben angemeldet hat.
Und ich hab auch gemeint, es muss eigentlich Aufgabe vom Staat sein, dass jeder wählen gehen kann. Und da muss halt einfach gesagt werden, dass in den Dörfern irgendwie eine Wahlurne aufgestellt wird oder sowas. Oder dass man zumindest zwei oder drei Dörfer zusammennimmt, dass man es einfach nicht so weit hat.
Ja,
aber... Nein, man muss nur mal rechnen, wenn ein Bauer, der zahlt hat, für eine Fahrt 6 Soles, für die Rückfahrt nochmal 6 Soles, dann muss er noch irgendwie sein Essen bestreiten, dann hat er noch den Verdienstausfall und dann muss er vielleicht noch für seine Frau das mitzahlen, dann kommt man halt mal schnell auf 20, 25, 30 Soles am Tag und das ist für einen, der nicht so viel verdient hat, ist schon viel.
Wir werden die Politik von Ollanta Humala auch weiterhin hier verfolgen bei Radio Tuvia. Das war's jetzt aber mit der Sendezeit für heute.
Ging schnell vorbei.
Die nächste Sendung dann in 4 Wochen. Das heißt, das ist der 15. September um 18 Uhr wieder. Wir haben eine Wiederholung irgendwann mal zwischendrin noch und auch ein Podcast, ein Blog mit Podcast-Funktion unter tuvia.wüste-welle.de könnt ihr die Beiträge meistens relativ bald nachhören, die in der Sendung waren. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.